finde dieses letzte, den letzten Chorus so wunderbar, weil und wenn dann die Zeit gekommen ist, ja, das spricht nicht vom Tod, sondern wenn die Zeit gekommen ist, dann werden wir dich weiter preisen in alle Ewigkeit. Das heißt, wir lobpreisen Gott jetzt schon, wir beten ihn jetzt an, aber diese Anbetung wird kein Ende haben. Die wird übergangslos, gehen wir in die Ewigkeit über und preisen und beten Gott weiter an. Und ich glaube, wenn wir in die Ewigkeit kommen, wird die Dimension und die Intensität der Anbetung nochmal eine Steigerung erfahren, weil wir dann Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und das wird in uns eine Anbetung hervorbringen, die Gott angenehm sein wird, die wunderbar sein wird, die einfach in einer neuen Dimension sein wird. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Ja, das wird wunderbar sein. Genau um das geht es auch heute, um das Thema Anbetung. Vielleicht können wir das so machen. Ich möchte beginnen mit einer kleinen Geschichte. Eigentlich beantwortet die Geschichte die Frage, warum sind Sie oder warum bin ich ein Christ? Das ist der Einstieg. Und dann nach dieser Geschichte werden wir beten. Ich sehe nicht so gut, deshalb muss ich den Ständer so hoch machen. Danach werden wir beten. Ich lese dann den Text vor und dann steigen wir ein in das Thema. Also, die Geschichte. Ein Inder, also es geht um Indien, also nicht Europa, sondern Indien. Ein Inder wurde von seinem Freund gefragt, warum sind Sie ein Christ? Und jetzt geht es um vier Dinge. Es geht um einen Tiger, es geht um eine giftige Schlange, es geht um eine Ratte und Jesus. Okay, also, einst traf ich, sagt dieser Inder, dieser Christ, auf einer Wanderung, also ich traf auf einen Tiger, der mich knurrend verfolgte. Ich rannte um mein Leben und konnte mich schließlich an einer Schlingpflanze in einen Brunnenschacht hinunterlassen. Ich blickte von oben, wo der Tiger mit seinen wilden Augen auf mich schaute. Ich blickte nach unten und sah zu meinem Entsetzen eine riesige Giftschlange auf dem Boden, die gierig nach mir spähte. Als ich die Ratte bemerkte, die an der Schlingpflanze nagte, an der mein Leben hing. Da hörte ich einen Schuss. Der Tiger verschwand und ein Mann reichte mir die Hand in den Brunnen herab und zog mich heraus. Der Tiger, der mich verfolgte, ist die Sünde, die wie ein blutrünstiges Raubtier hinter mir her ist. Die Schlange auf dem Grund ist Satan, der auf mich wartet und mich als seine Beute gewinnen will. Die Ratte ist der Zahn der Zeit, der an meinem Lebensfaden nagt. Doch Jesus kommt und überwindet die Sünde, zieht mich aus der Grube des Verderbens heraus, bevor mein Lebensfaden reißt und ich eine sichere Beute des Teufels werde. Jesus hat mich in seiner Liebe und unter Einsatz seines Lebens aus dieser bedrohlichen Lage gerettet. Darum bin ich ein Christ. Ist doch gut, oder? Es zeigt mal eigentlich, in welcher Situation wir eigentlich sind in diesem Leben. Das Problem ist, viele Menschen begreifen gar nicht, dass ein Tiger hinter ihnen her ist. Die begreifen gar nicht, dass sie eigentlich an einem, ihr Leben an einem Faden hängt und eine Ratte dran nagt. Und da könnte ein plötzlicher Absturz sein in ein Loch, wo eine Giftschlange ist. Satan, der Beute machen will für die Hölle. Lob und Dank, dass Jesus für uns gestorben ist. Lob und Dank. Das Schlimme in unserer Gesellschaft ist, dass die Leute so ahnungslos durchs Leben gehen. So, ja, einfach ahnungslos, wie gefährlich es eigentlich ist und was auf sie wartet. Ich möchte einfach beten über der Predigt und dann lese ich das Wort. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein guter Heiland bist, der ein Rettergott bist, der unser Leben vom Verderben erlöst hat. Unser Leben ist gerettet, Herr. Du bist der Erretter, der Erlöser und Befreier von der Macht der Sünde und des Todes. Du bewahrst uns vor der ewigen Verlorenheit. Danke, Herr Jesus. Bitte segne du auch die Wortverkündigung. Segne dieses Wort an uns. Und stärke uns, Herr. Stärke unser Vertrauen zu dir. Stärke unsere Hoffnung zu dir. Und Herr, lass uns das Ziel erreichen, die Herrlichkeit bei dir zu verbringen. Darum bitten wir, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Der Text, den ich lesen möchte, ist eigentlich steht in Johannes 4, 24. Und da heißt es, vielleicht können wir da nochmal zu aufstehen, aus Respekt vor Gottes Wort. Ihr kennt die Stelle. Es ist die Stelle, wo Jesus einer Frau am Jakobsbrunnen begegnet. Vers 23 und 24, es heißt, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und in Wahrheit anbeten. Soweit das Wort. Lasst uns dann, ihr dürft wieder hinsitzen. Gebetet habe ich ja schon. Anbetung ist ein sehr wichtiges Thema in unserem Leben. Viele denken vielleicht, also wenn es um geistliche Dinge geht, ist Anbetung ein sehr wichtiges Thema. Viele denken vielleicht, die finanzielle Haushaltslage meines Lebens ist sehr wichtig, das ist auch wichtig. Einen Arbeitsplatz zu haben ist wichtig, eine gute Ehe zu haben ist alles wichtig. Ja? Aber in Gottes Augen ist das Thema Anbetung wichtig. Bevor ich aber zu diesem Thema Anbetung Gottes komme, möchte ich eigentlich noch einen anderen Aspekt zeigen. Dass Anbetung wichtig ist, zeigt uns auch, dass es Menschen gibt, die göttliche Anbetung einfordern. Das ist schon seit 2000 Jahren. Zum Beispiel die römischen Kaiser haben von ihren Untertanen göttliche Anbetung eingefordert. Die Christen waren gute Staatsbürger, die haben ihre Steuern gezahlt, die waren friedlich. Aber eins haben sie nicht getan, den Kaiser angebetet. Und die Feinde der Christen haben das ausgenutzt und haben die Christen beim Kaiser angeschwärzt, sodass manche vor die Löwen geworfen wurden in diesem Kolosseum in der Arena, wurden verbrannt teilweise, weil sie nicht angebetet haben. Das war vor 2000 Jahren, da hat sich nicht viel geändert. Heute haben wir in Nordkorea Kim Jong-il und Kim Jong-un gehabt oder haben sie. In diesem Land wird dieser Staatschef, der wird wie ein Gott verehrt. Der verlangt das auch. Das Christentum, Jesus wird bekämpft, Christen werden bekämpft. Wenn es klar wird, dass du Christ bist, kommst du wahrscheinlich in ein Arbeitslager. Du wirst gequält, du kommst ins Gefängnis. Man will nicht, dass Leute an Jesus glauben. Aber der Chef, der Herrscher, will angebetet werden. Man könnte noch viele Beispiele finden. Anbetung ist ein Thema, das die Menschheit vom Garten Eden an verfolgt. Nach dem Sündenfall, als Adam und Eva, der Mensch raus musste aus dem Garten Eden, eigentlich aus diesem himmlischen Garten, da steht in 1. Mose 4, von da an fingen die Menschen an, Gott anzubeten. Aber nicht mehr von Angesicht zu Angesicht wie im Garten, sondern jetzt Gebet, aber eigentlich in der Entfremdung von Gott. Die Sünde entfremdet uns von Gott. Ich kann es immer nur wieder sagen, wenn du mit Menschen, die nicht an Jesus glauben, sprichst, dann kommt die Frage, ja, wer ist Gott? Wo ist Gott? Gibt es überhaupt einen Gott? Und wenn ja, warum lässt er Krieg und Not zu? Das sagt uns, sie verstehen Gott nicht. Sie begreifen nicht, wer Gott ist. Sie können nichts anfangen mit Gott. Das ist die Entfremdung. So, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Mein erster Punkt, es ist unsere göttliche Bestimmung. Wir sind geschaffen, Gott anzubeten. Gott sucht Anbeter, steht da. Denn auch der Vater im Himmel sucht solche als Anbeter oder die ihn anbeten. Gott sucht Menschen, die ihn anbeten. Dich und mich, wir sollen Gott anbeten. Das ist eine Lebensbestimmung. Dazu sind wir geschaffen. Wir sind zu Gottes Ehre geschaffen. Und wenn wir zu Gottes Ehre geschaffen sind, hat Sünde in unserem Leben keinen Platz. Das wäre wie ein schwarzer Teerfleck auf einem weißen Hochzeitskleid. Welche Braut würde mit so einem Kleid zur Hochzeit gehen? Ich glaube, sie würde sich schämen. Die ganze Hochzeit wär beeinträchtigt durch was werden die Leute sagen? Mit so einem Kleid kann ich doch nicht auftauchen. Und so ist es auch bei der Anbetung Gottes. Wenn wir Gott anbeten, können wir nicht mit einem sündigen Herzen vor Gott treten. Das geht nicht. Unsere Anbetung würde nicht angenehm sein. Was ist wahre Anbetung und was ist wahre Anbetung nicht? Übrigens, wenn wir Lobpreis machen, dann, also Lobpreis und Anbetung sind zweierlei, aber die gehören irgendwie zusammen. Lobpreis heißt Gott groß machen. Das tun wir mit Instrumenten und mit Gesang. Das ist Lobpreis, Gott loben. Lobpreis heißt auch, preisen heißt auch Gott groß machen. Ja, wir besingen ihn. Aber Anbetung hat etwas mit unserer Herzenshaltung zu tun. Anbetung ist viel mehr als nur Lieder singen. Man kann Lieder runterrattern und nebenbei an das Mittagessen denken, oder? Kann man, wenn man will. Oder du kommst vielleicht mit Problemen und du singst, aber irgendwie kreisen die Probleme in deinem Kopf, in deinen Gedanken. Du wirst nicht frei. Du singst zwar, aber du bist nicht richtig dabei beim Singen. Stimmt's? So was kann sein, oder? wenn du massive Probleme hast, wenn du einfach keine Lösung hast, aber du unter Druck stehst, das nimmt dich so in Besitz, dass du einfach nicht frei bist für wahre Anbetung. So, Singen alleine, Anbetung ist viel mehr. Die Haltung des Herzens, ein Zustand unseres Seins. Menschen sehen oft in der Anbetung eine religiöse Aktivität. Das ist viel zu kurz gegriffen. Da geht es nicht einfach um religiöse Rituale, die man abspult. Das hasst so übrigens Gott, Psalm 50. Er hasst tote Rituale. Gott mag das nicht. Formalismus. Das ist nicht Gottes Sache. Er will, dass wir mit dem Herzen dabei sind. Übrigens, bevor Jesus diese Aussage gemacht hat, wie gesagt, hat er ja mit dieser Samariterin gesprochen. Er war um die Mittagszeit, also er war auf dem Weg von Galiläa nach Judäa und hat in Samaria bei diesem Jakobsbrunnen Pause gemacht, mittags. Normalerweise ist am Mittag niemand unterwegs, weil da ist eine Hitze. Aber Jesus war da und jetzt kommt eine Frau. Und jetzt fängt Jesus einen Dialog an mit ihr und sagt, Frau, gib mir zu trinken. Also ihr kennt ja die Geschichte. Jesus sagt, ja, du Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Und dann sagt Jesus, wenn du wüsstest, ich könnte dir Wasser geben, von dem wirst du nicht mehr durstig. Dann sagt die Frau, ja, gib mir das Wasser. Dann sagt er, hol deinen Mann. Jetzt wird's heiß. Ja, ich habe keinen Mann. Doch, du hast 5 Männer gehabt und den du jetzt hast, deinen 6., das ist nicht dein Mann. Sagt die Frau, ich sehe, du bist ein Prophet. Woher kannst du das wissen? Das muss dir Gott offenbart haben. Ja, und dann sagt die Frau, und wenn es um religiöse Dinge geht, geht es auch um Anbetung. Sagt sie, die Samariterin, ja, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, Garizim, auf diesem Berg. Und Jesus sagt, dass eigentlich die wahren Anbeter weder auf einem Berg noch sonst wo anbeten, sondern sie sollen in Geist und Wahrheit anbeten. Das kannst du überall machen. Du brauchst keinen Berg, um anzubeten. So, es geht nicht um einen Ort, wo man nur anbeten kann, sondern es geht um eine Herzenshaltung. Menschen haben sich Orte geschaffen, Tempel. Wir waren ja schon in Griechenland und schon in der Türkei. Überall findest du Tempel. Tempel von der Artemis, Tempel von Zeus, Tempel von was weiß ich was, Hermes und Aphrodite und so weiter. Überall, wo die Leute, übrigens, die Tempel waren lukrative Einnahmequellen. Die Touristen sind gekommen, die haben Souvenirs gekauft und. Also das ist noch nebenbei. Aber es ging da um Anbetung in Tempeln. Gott braucht keine Gebäude. Er sucht Menschenherzen. Er braucht keine Kathedralen, Münster und Dome. Er braucht nicht mal Kirchengebäude. Er will die Herzen der Menschen sehen und dass wir von Herzen anbeten, in Geist und Wahrheit. Ich möchte kurz so eine Art Definition für Anbetung weitergeben. Was ist wahre Anbetung? Da hat jemand versucht, es zu erklären. Anbetung hat die Bedeutung von Verehrung des Göttlichen oder von Bewunderung. Ja? Wenn wir an Gott denken, dürfen wir an seine Größe denken. Er ist der Schöpfergott. Er hat das Universum, das All geschaffen. Ein All, das vermutlich 36 Milliarden Lichtjahre groß ist. Also wenn du mit Lichtgeschwindigkeit reisen würdest und wenn du deine Lampe anknipst, dann siehst du nicht, wie der Strahl geht, sondern dann ist er plötzlich da. So schnell kannst du gar nicht gucken. Also, ich glaube 300.000 Kilometer pro Sekunde oder was auch immer. Also irgendwas mit 300.000, weiß ich noch von Physik, geht dieser Strahl schnell. Also wenn du 36 Milliarden Jahre lang mit Lichtgeschwindigkeit reisen würdest, würdest du von einem Ende zum anderen des Universums kommen. Haben sie ausgerechnet, ob das stimmt, ist wieder eine andere Frage. Auf jeden Fall sehr groß. Das ist unser Gott. Den beten wir an. Diesen Gott. Das ist nicht etwas Normales, sondern Gott ist etwas Besonderes. Er ist allmächtig, er ist allwissend. Er hat uns gemacht. Geh mal zu einem Arzt und sag, hey, erklär mir mal mein Hirn. Da kann er vielleicht sagen, da gibt es diesen Bereich, den Frontallappen und was weiß ich, den Hypothalamus und dann noch ein bisschen, ja, das mit der Sprache hat mit rechts oder links zu tun. Und wenn du einen Schlaganfall hast auf der rechten Seite, dann bedeutet das und links bedeutet das. Und irgendwann hört das Wissen auf. Aber Gott weiß alles. Er weiß, wie das Ding hier oben funktioniert. Weil er es geschaffen hat. In so ein kleines Volumen, so viel Kapazität. Das ist doch gewaltig, oder? Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Und dieser Gott sucht Anbeter. Er sucht dich und mich. Er sucht, dass sich Menschen sammeln, um ihn anzubeten. Das Wort beschreibt Handlungen und Haltungen, die im höchsten Maße die Ehrfurcht und Wertschätzung Gottes zum Ausdruck bringen. Ehrfurcht, also Ehre und Wertschätzung für Gott. Wahre Anbetung konzentriert sich auf Gottes Wesensmerkmale. Es bedeutet ein wissentliches Bekennen, dass Gott der einzige Herr ist. Die höchste Autorität in unserem Leben. Gott ist die einzige und höchste Autorität. Natürlich haben wir auch staatliche Autoritäten, aber über allem steht unser Gott. Das ist die höchste Autorität. Jesus sagt, bevor er in den Himmel aufhört, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Halleluja, preist dem Herrn, preist dem Herrn. Und ich möchte kurz auf unser Menschsein noch zu sprechen kommen. Die Bibel spricht von Geist, Seele und Leib in unserem Leben. Also unser Körper, unser Menschsein besteht aus Geist, Seele und Leib. Oder Leib, Seele und Geist, so rum sehen wir es öfters. Leib, also was hat wahre Anbetung mit diesen drei Ebenen unseres Seins zu tun? Nun, was unser Leib betrifft, es gibt auch verschiedene Körperhaltungen, mit denen wir Gebet ausdrücken können. Zum Beispiel die von Albrecht Dürer, die betenden Hände, ja so, wir beten. Oder wir heben die Hände. Die Bibel spricht in 1. Timotheus von, dass Männer heilige Hände aufheben sollen zum Gebet. Das heißt, eigentlich hat Heiligkeit nicht direkt mit den Händen zu tun, mit dem reinen Herzen. Aber wir heben die Hände auf, ja, und heilige Hände. Kniefälliges Anbeten. Wir sagen, oh Gott, ich bete dich an. Du bist ein. Manche haben sich auf den Boden geworfen zum Beten. Das sind Körperhaltungen, wo wir Ehrfurcht ausdrücken können. Also das hat was mit unserem Körper zu tun. Unsere Sprache benutzen wir, wir beten. Dann unsere Seele, zweite Dimension. Die Seele besteht ja aus unserer Denkfähigkeit, aus unseren Gefühlen und aus unseren Willenskraft. Wenn wir Gott anbeten, dann müssen wir unseren Verstand nicht ausschalten, sondern wir können dran denken, wie ich schon gesagt habe, was Gott für ein Wesen hat. Er ist Geist. Deshalb ist er allgegenwärtig. Er ist Liebe. Er ist Licht. Geist, Liebe, Licht, das ist Gott, das ist unser Gott, das Wesen hat er. In 1. Timotheus 6 heißt es, er bewohnt ein unzugängliches Licht. Vielleicht, also ich weiß es nicht, ob das so ist, aber wenn ich mir das vorstelle, Gott könnte in der Sonne wohnen, ja? Theoretisch, er würde ja nicht verbrennen, er ist ja Geist. Aber er wäre dort unzugänglich. Wir, für uns Menschen ist Gott dort unzugänglich. Das ist nur so eine kleine Gedächtnisstütze. Gott ist Geist, Gott ist Liebe, Gott ist Licht. Und aus diesen Wesensmerkmalen kommen diese Eigenschaften: allwissend, allgegenwärtig, allmächtig, gnädig, barmherzig, geduldig. Es gibt ja ein schönes Lied. Barmherzig, gnädig und geduldig ist er. Viel mehr als ein Vater es kann. Und so weiter. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer. Komm, betet den Ewigen an. Halleluja. Preis dem Herrn. Ich sag dir eins, du kannst nur Gott wirklich anbeten, wenn du ein reines Herz hast. Ein befreites Herz. Das will Gott eigentlich. Gott will uns, er hat uns ja am Kreuz dieses reine Herz erworben. Und wir haben es angenommen, als wir uns bekehrt haben. Und nun gilt es, in diesem reinen Herzen zu bleiben und es immer wieder auch zu prüfen, bin ich reines Herzens? Und auch unsere Probleme, wirf deine Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch, schreibt Petrus. Dass du deinen Kopf frei hast, dass du in die Anbetung kommst. Ja? Und wisst ihr, ich glaube, dass auch unsere, nicht nur unser Verstand, ja, unser Verstand denkt an Gott, unsere Emotionen, unsere Gefühle spielen auch eine Rolle. Da hilft uns auch die Musik etwas. Wenn Gott uns nahe ist, kommen wir manchmal ins Weinen. Und es zeigt, dass wir in der Tiefe unseres Herzens berührt sind. Und das ist ein gutes Zeichen, wenn wir weinen oder lachen könnten. Wenn wir fröhlich sind oder auch so berührt, dass uns die Tränen kommen, dass wir angerührt sind. Selbst hartgesottene, abgehärtete Soldaten können in Gottes Gegenwart weinen. Glaubt ihr das? Ja, können, die können. Können. Und das ist, wisst ihr, das ist vielleicht sogar eine Bestätigung. Weißt du, du kannst nicht auf Fingerschnipsen weinen. Also ich kann es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es könnt. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Aber wenn ich berührt bin in der Anbetung, dann spüre ich, Gott segnet jetzt diese Anbetung. Gott will mir sagen, hey, du bist in der richtigen Herzenshaltung. Und das ist was Wunderbares. Und dann unsere Kognition, unsere Denkfähigkeit, unsere Emotionen spielen eine Rolle, aber auch unsere Willenskraft, unsere Antriebskräfte. Wir haben ja, wir sind ja keine, wir sind ja keine, wie soll ich sagen, das erinnert mich, also wenn es um unsere Antriebskräfte ging, da fällt mir ein, im letzten Jahrhundert hat man ja experimentiert mit unserem Kopf. Und da gab es einen Arzt, der hat Folgendes gemacht. Der hat, um irgendwelche medizinische Ergebnisse zu bekommen, hat er Menschen ein Loch in den Kopf gebohrt. Und das Ergebnis war, diese Menschen, die waren nach dieser Behandlung wie Gemüse. Die waren nicht mehr keine richtigen Menschen mehr. Und das hat er nicht nur einmal gemacht, sondern oft gemacht. Und irgendwann hat einmal so ein Behandelter hat ihn dann, glaube ich, umgebracht. Also das ist nur nebenbei. Also wir sind ja kein Gemüse oder kein, wir haben ja Ziele im Leben. Wir wollen ja was erreichen. Wir haben emotionale Ziele, wir haben berufliche Ziele, wir haben einfach, wir wollen was erreichen. Menschen wollen auch Entdeckungen machen, Forschung. Macht dir die Welt untertan, sagt Gott. Ziele sind richtig, Ziele sind nicht falsch. Geistgeleitete Ziele sind gut. Und das macht alles aus. Aber wenn es um Anbetung geht, sind die Ziele derart, dass wir wollen Gott nahe sein. Das ist unser Ziel. Wir wollen die Nähe Gottes spüren. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen Religiosität, ich sage das mal, dieses Wort, das ist ja kein gutes Wort, aber wenn es um Gott geht, dann wollen die was erfahren, etwas erleben. Es genügt ihnen nicht nur sitzen, hören und gehen, sondern die wollen berührt sein. Das wollen die Menschen. Und das ist möglich in der Gegenwart Gottes. Und dieses Ziel, wenn wir Gott anbeten, wenn wir von Gottes Größe beeindruckt sind, dann kommt auch der Wunsch, uns Gott hinzugeben. Römer 12,1 schreibt Paulus, dass wir unsere Leiber als ein lebendiges Opfer Gott zur Verfügung stellen sollen. Das macht ein Mensch. Ein Mensch stellt sich normal nur, also wenn es um Arbeit geht, gegen Cash, Kohle, dann Arbeitsvertrag, dann dienst du, weil du Geld kriegst. Aber wenn es um Gott geht, wenn wir in seiner Gegenwart sind, dann wollen wir uns ihm hingeben. Wir wollen von ihm gebraucht werden. Wir wollen einfach für ihn nützlich sein. Wir wollen unser Leib zur Verfügung stellen. Das hat auch etwas mit Anbetung zu tun. Und wenn ich jetzt einen Rückschluss ziehen darf, ich glaube und ich vermute, dass wir bestimmt alle mitsamt mir noch einiges lernen können, was das Thema Anbetung anbetrifft. Oder? Da können wir noch einiges lernen. Weil wenn ich jetzt den Umkehrschluss mache, wie viele Leute sagen, hey, ich will mich Gott hingeben. Wer betet sowas? Na, wann beten wir? Herr, ich will mich dir hingeben. Gebrauche mich. Zeig mir, wie ich dir dienen kann. Hört man selten. Vielleicht hat das mit der Intensität der Anbetung zu tun, weil wir eben doch nicht so intensiv im Gebet sind. Natürlich, wir haben viel im Bereich Fürbitte zu tun. Das ist eigentlich so das Primäre. Warum? Weil wir Sorgen haben im Leben. Also dann kommt die Fürbitte als erstes. Fürbitte, wir betteln bei Gott, Herr, gib mir das und gib mir das und gib mir das. Ein Tag, zwei Tag, drei Tag, ein Monat, zwei Monate, ein Jahr, fünf Jahre. Wir betteln und betteln und betteln bei Gott. Herr, gib uns, Herr, gib uns. Vielleicht sollten wir anfangen, die Gegenwart Gottes zu suchen, die Anbetung zu suchen. Wirklich, dass du berührt bist bei deiner Anbetung. Und das genügt mir. Jemand hat gesagt, du bist Gott und du bist gut. Und das genügt mir. Das ist mein Glaubensbekenntnis. Du bist mein Gott und du bist gut zu mir. Du bist gut und das genügt. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche dich. Oh, preis dem Herrn. Preis dem Herrn. Geschwister, lasst uns, um das geht es. Und dann geht es noch um die geistliche Dimension. Wiedergeborene Menschen sind ja auch, haben ja, da ist ja der Geist Gottes in uns ausgegossen. Der Geist Gottes bewohnt, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Hallo? Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir können nicht mehr bei den schmutzigen Geschäften der Welt mitmachen. Das geht nicht mehr. Wir können den Staat nicht betrügen, wir können nicht Steuerhinterziehung machen, wir können nicht lügen, wir können nicht stehlen, was die Welt halt so macht. Da können wir nicht mehr mitmachen. Oder schmutzige Witze erzählen. Das geht auch nicht mehr. Wir können uns auch nicht besaufen wie Verrückte. Komasaufen, das geht nicht mehr. Das passt nicht mehr zu gläubigen Menschen. Amen. Da können wir nicht mehr mitmachen. Und weißt du, du brauchst nicht mal ein Wort sagen. Wenn die Leute mit dir zu tun haben, die merken sofort, du bist anders. Du bist anders. Das merken die. Du redest anders. Du redest nicht schlecht über andere. Zumindest sollten wir das. Wir leben heilig. Wir wollen Gott ehren. Wir wollen anständig sein. Und. Und dann sind wir anders. Und dann, was ist mit dir? Dann gilt es, Farbe zu bekennen. Wenn dich jemand fragt, dann gib Rechenschaft von deinem Leben. Und wisst ihr, diese geistliche Dimension hat mit Gebet zu tun, mit Anbetung. Unser Geist, unser Geist tritt in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Und da sind wir in der wahren Anbetung. Und der Geist Gottes vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern, Römer 8, 26. Deshalb gibt uns auch Gott diese Geistestaufe, diese Zungenrede, wo der Geist Gottes uns deine Anliegen, die dich plagen, deine Nöte, deine Sorgen, deine Gesundheitsprobleme, deine familiären Probleme und. Der, wenn du im Geist betest, der betet diese Dinge vor Gott. Und das finde ich so super. Wenn ich spazieren gehe, bete ich in Zungen. Ich weiß nicht, was ich da bete, aber ich weiß eins. Das, was da gebetet wird, das ist was Gutes für mich. Und Gott bekommt all meine Nöte präsentiert durch den Geist Gottes, der in mir ist, der in mir betet, der meine Zunge benutzt. Die jetzt nicht die Geistestafel haben, die sind vielleicht böhmische Dörfer, aber es ist ganz einfach. Der Geist, wenn unser Geist mit Gottes Geist in Verbindung ist, dann leitet der Heilige Geist uns richtig im Gebet, dass wir die Dinge sagen, die Dinge beten, die Gott will, dass wir beten. Wisst ihr, in Johannes 15 steht, wer in mir ist und ich in ihm, der kann bitten, was er will und es wird ihm geschehen. Da hören jetzt manche raus, aha, ein Freifahrtschein kann alles bitten, was ich will. Moment mal, zuhören, genau zuhören. Wer in mir ist und ich in ihm, also wenn ich in meinem Herzen in Übereinstimmung bin mit Gottes Willen, werde ich nur beten, was Gott will, nicht was mein altes Fleisch, mein Leben, bevor ich gläubig geworden bin. Diese Ziele werde ich dann nicht mehr beten, sondern was Gott will. Das werde ich beten. Und wenn ich das bete, was Gott will, warum soll das Gott verweigern? Das sind ja seine Ziele. Also bin ich in Übereinstimmung und er verspricht, hey, wenn du das betest, ich werde dich erhören. Gebetserhörung, versprochen. Halleluja. Reich Gottes ist was Tolles, was Interessantes. Das ist nicht so langweilig da. Manche sehen ja Religion und Glaube so, das ist so langweilig und da gibt es keine Action. Doch, da gibt es Action. Gott sorgt für Action in deinem Leben. Stimmt's? Und Gott sorgt für Action. Du, da ist ständig mal eine Herausforderung, wo du überwinden musst. Dann segnet er dich mit einer Gebetserhörung, dass du echt staunst und dich freust. Also mit Gott wird es nicht langweilig. Und wie wird es erst im Himmel sein? Halleluja. Ja, die Menschen reden eigentlich ganz wenig vom Himmel. Die Bibel sagt sehr viel über den Himmel. Und das ist ein wunderbarer Ort. Und es wird gut sein dort. Und es wird, die Freude wird nicht ausgehen. Die Anbetung wird nicht verstummen. Wir werden bis in alle Ewigkeit anbeten. Weil wir in der Gegenwart Gottes sind. Wenn du wissen willst, wie Anbetung im Himmel geht, lies Offenbarung 4 und 5. Dort steht, Thron Gottes, wer um den Thron versammelt ist und wie sie anbeten. Offenbarung 4 und 5. Es wäre noch viel zu sagen, vielleicht eine Andeutung noch. Eigentlich ist die Predigt drei Predigten, aber ich wollte es eigentlich reinpacken in eine. Als Jesus vor seinem öffentlichen dreijährigen Wirken gefastet hat, 40 Tage, kam der Teufel. Dreimal hat er ihn versucht. Bei Matthäus ist die Frage nach der Anbetung der dritte. Bei Lukas ist es das zweite. Also ich bin mal auf der Matthäus-Schiene. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach, dass diese Steine zu Brot werden. Erste Versuchung. Wenn du Gottes Sohn bist, der stürzt sich von der Zinne des Tempels. Steht doch im Psalm 91, die Engel werden dich auf Händen tragen, dass du keinen Stein, deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, nicht prüfen, nicht provozieren. Sein Eingreifen nicht herausfordern. Und dann kommt's. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles, was du jetzt siehst, will ich dir geben. Also es gehört eigentlich ihm, das hier so, Reichtum, Aktien, Gold, Silber, und noch mehr. Also er ist der Herr in der Welt, weil sonst könnte er es ja nicht geben. Er sagt, ich kann es dir geben. Ich kann dir das Weltreich geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Der Teufel wäre bereit, alles zu geben, wenn Jesus ihn nur anbeten würde. Da seht ihr mal, wie begehrt Anbetung ist. Teufel wünscht sich, angebetet zu werden. Gott wird angebetet, freiwillig. Der Teufel will einen Deal machen, ein Deal. Ich gebe dir die Weltherrschaft, die Weltreiche, wenn du mich anbetest. Das ist der Deal. Und Jesus verzichtet. Wisst ihr, und da steckt auch eine Versuchung drin. Jesus wird die Welt regieren im tausendjährigen Reich. Er wird von Jerusalem aus 1000 Jahre die Weltherrschaft haben. Er wird regieren. Der Antichrist wird 7 Jahre vorher versuchen, die Welt zu beherrschen. Und Jesus wird ihn mit dem Hauch seines Mundes wegpusten. Jesus wird ihn wegpusten. Er wird keinen Finger schmutzig machen am Antichristen. Er wird diesen satanischen Herrscher wegpusten mit dem Hauch seines Mundes. Das ist Jesus, unser Gottessohn, der zu Rechten des Vaters sitzt. Er wird wiederkommen. Ich komme zum Schluss mit zwei Fragen. Wie schätzt du dein Gebetsleben ein? Bist du auch bereit, mal öffentlich Jesus zu bekennen im Gebet? Oder schämst du dich, öffentlich zu beten? Zweite Frage, beinhaltet dein Gebet Verehrung für Gott? Wertschätzung für Gott, Hingabe an Gott, Dienstbereitschaft für Gott. Und ich sage das jetzt nicht richtend, ich sage das nicht hochmütig. Ich unterstelle mich auch diesen Kriterien und sage, Herr, es mangelt noch. Wir sind noch nicht da und ich bin auch noch nicht da, wo ich sein sollte. Aber Geschwister, wenn wir zum Gottesdienst kommen, lasst uns diese Gedanken im Hinterkopf haben. Bist du gekommen, um wirklich in Anbetung zu kommen, in die Gottesgegenwart zu kommen, dich berühren zu lassen von Gottes Wort, dich segnen zu lassen und dass dein Herz bewegt ist und dass du eine neue Begegnung mit Gott hattest. Und wenn du rausgehst, sagst du, Gott ist mir an diesem Ort begegnet. Gott hat mich berührt. Gott hat zu mir geredet. Das ist unbezahlbar. Das kann man sich nicht kaufen. Das ist unbezahlbar. Das kann nur Gott schenken. Schenken. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns die Augen geöffnet hast, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du uns Glaubensaugen geschenkt hast, dass wir die Dinge des Reiches Gottes mit anderen Augen sehen können und dass wir die Dinge dieser Welt aus deiner Perspektive sehen können. Und ich danke dir, ich preise dich, Herr. Du bist ein guter Gott. Du bist ein guter Gott. Und Herr, manchmal schäme ich mich, Herr, weil ich nicht würdevoll dich anbete und nicht in der richtigen Herzenshaltung bin, weil die Sorgen mich überwältigt haben, weil ich nicht frei bin, Herr, dass mein Herz dich ehrt und dass mein ganzes Sein dich wertschätzen möchte. Herr, schenk du Gnade für uns alle, dass das besser gelingen möge. Geist Gottes, steh uns bei und hilf uns. Amen. Wer möchte noch beten?